States and soon to be the 47th President of the United States, please welcome Donald J. Trump.
Beim Parteitag der Republikaner gerade in Milwaukee feiern sie Donald Trump schon als nächsten US-Präsidenten. Und sie feuern ihn an mit den Worten, die Trump selbst kurz nach den Schüssen auf ihn in die Menge gerufen hatte. In dieser Folge geht es um diesen Schlachtruf eines Überlebenden, was diese Worte über Trump selbst sagen und wie sie den US-Wahlkampf verändern könnten. Das klären wir mit Ralf Borchardt, USA-Korrespondent der ARD. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 17. Juli. Ralf und ich, wir sprechen hier am Dienstagvormittag. Hallo Ralf.
Hallo Viktoria. Die Eröffnungsszene, als Trump einmarschiert in den Parteitag am ersten Tag, das war natürlich sehr symbolisch. Sein Ohr auffällig bandagiert, weiß vom Attentatsmoment am Samstagabend. Und dann gleich wieder die Sprechchöre. Fight, 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 kämpft, kämpft, kämpft.
Es ist ein Auftritt wie der eines heimgekehrten Helden. Unter dem Jubel seiner Anhänger bahnt sich Donald Trump den Weg in seine Familienloge auf dem Parteitag der Republikaner.
Das war ja auch eine Wiederholung dessen, was Trump selbst im Moment kurz nach dem Attentat mit gereckter Faust in die Menge gerufen hat. In Butler, Pennsylvania, einer Kleinstadt, eigentlich eine Routine-Wahlkampfveranstaltung, ein, zwei pro Woche hält Trump dieser Art. Pennsylvania ist ein Swing State, einer der wahlentscheidenden Bundesstaaten, wo es einen hohen Anteil von Wechselwählern gibt. Und wer diese Swing States gewinnt, der hat die Wahl gewonnen. Deswegen geht Trump immer wieder nach Pennsylvania. In Butler auch seine Standardrede. Er hat dann auf die Seite gezeigt, weil dort auf eine große Leinwand eine Statistik zum Thema Migration, Einwanderung gezeigt wurde. Er hat den Kopf zur Seite gedreht. Und dieser Moment, diese Kopfbewegung, hat ihm möglicherweise das Leben gerettet.
Something that said, take a look at what happened.
In diesem Moment fielen die Schüsse des Attentäters, der auf einem Dach lag, nicht weit entfernt. Und Trump wurde nur am Ohr gestreift getroffen. Nach einer kurzen Sekunde ging er runter in Deckung. Die Secret Service-Leute haben sich auf ihn gestürzt. Darauf sind sie trainiert.
Before being hustled off stage, the former president raised his fist and pumped it at the crowd. He appeared to say fight several times before being moved to a waiting SUV.
Und er hat dann eben, bevor sie ihn weggeschleppt haben in das nahestehende Auto, diese Szene produziert, indem er dann noch einmal die Faust in die Höhe reckt. Man sieht sein blutendes Gesicht und dieser Moment wurde im Hintergrund der strahlend blaue Himmel und eine US-Flagge, Stars and Stripes, von einem AP-Fotografen, der vor der Bühne stand, festgehalten. Und dieses Foto, das ist um die Welt gegangen, das ist in den sozialen Medien präsent, das wird vom republikanischen Wahlkampf jetzt genutzt und es ist sozusagen eine Kondensierung der Persönlichkeit Trumps, seiner Karriere, seines politischen Lebens, glaube ich.
In diesem Moment, da ruft er eben Fight, Fight, Fight. Man hört das auf den Aufzeichnungen meistens nicht so gut, nur ganz leise, aber man sieht es auf jeden Fall, auch die Lippenbewegung. Das ist ja wirklich nur Sekunden, nachdem er gerade angeschossen wurde am Kopf. Wie bewusst kann denn Trumps Reaktion in diesem extremen Moment gewesen sein?
Ich glaube, so einen Moment kann man nicht komplett kalkulieren, nicht einmal Donald Trump. Aber es zeigt eben, wie er intuitiv, instinktiv in diesem Moment, obwohl er gerade angeschossen wurde, und das muss ihm bewusst gewesen sein, er hat ja selbst die Schüsse gehört, er hat das Blut an seiner Hand gesehen, nachdem er sich ans Ohr gefasst hatte, er sucht sofort wieder das Publikum und die Kamera. Das ist Donald Trump. Ein ständiges Bewusstsein, ich stehe in der Öffentlichkeit, ich muss auch in diesem Moment, wo mein Leben in Gefahr ist, das Publikum suchen. eine Botschaft loswerden. Ich suche die Fernsehkamera.
Und warum Fight, Fight, Fight? Er hätte ja auch was anderes rufen können.
Wenn wir uns Trumps Rhetorik anschauen insgesamt, insbesondere seit seinem ersten Wahlkampf 2016, insbesondere am 6. Januar 2021, bevor es den gewaltsamen Sturm auf das Kapitol gab und auch damals der Menge zugerufen hat:
We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Und kämpft wie der Teufel. Und was dann passiert ist, wissen wir alle. Und da hat er dann, als wirklich Gewalt ausbrach, stundenlang zugesehen im Weißen Haus, hat das geschehen lassen, hat nicht eingegriffen, hat erst nach vielen Stunden dann einen Aufruf gestartet, geht jetzt nach Hause. Und wenn wir dann vor allem die Rhetorik in seinem jetzigen Wahlkampf ansehen, dann ist das sehr geprägt von diesen Vokabeln. Kampf. Manchmal geht es sogar ins Kriegerische.
In 2016 I declared, I am your voice. Today I add, I am your warrior. I am your justice.
Und er spricht immer wieder auch davon, dass er sich rächen wird. Er spricht von Retribution.
And for those who have been wronged and betrayed, I am your retribution. I am your retribution. Not gonna let this happen. Not gonna let it happen.
Es geht immer um eine sehr starke Diffamierung der Gegenseite und es geht immer um die Vermittlung an seine Anhänger. Ich kämpfe für euch, ihr werdet verfolgt von der Linken und ich stehe für euch da im Weg und kämpfe für euch, dass ihr endlich euer Recht bekommt. Und wenn ich wieder an der Macht bin, dann werden wir uns gemeinsam rächen an denen, die mich vor Gericht gestellt haben jetzt in all diesen Prozessen, die mir das angetan haben. Und in diese Erzählung passt jetzt auch das Attentat auf ihn, obwohl ja der Schütze offenbar eingetragener republikanischer Wähler war, nicht etwa der Gegenseite angehörte. Aber das geht in manchen Social-Media-Posts von Republikanern eher unter und sie beschuldigen sozusagen die Gegenseite, dass sie dafür gesorgt haben, dass es auch zu diesem Attentat kommen konnte.
Ja, solche Töne kommen auch von seinem frisch gekürten Vizekandidaten J.D. Vance. Zu dem kommen wir noch. Bleiben wir aber erstmal bei Trumps Rhetorik. Die ist kämpferisch, aber inwiefern ist sie auch eine Sprache der Gewalt?
Zum einen betreibt Donald Trump in seiner Rhetorik bisher immer wieder Grenzüberschreitungen. Wenn er etwa über Migranten spricht, dann bezeichnet er die zum Teil als Tiere, nicht als Menschen. Er behauptet, ohne dafür Belege zu bringen, dass all die Millionen Menschen, die ja tatsächlich in den letzten Jahren von Mexiko aus, teilweise aus Lateinamerika, über die Grenze in die USA gekommen sind, das seien alles entlassene Strafgefangene, die kämen aus Einrichtungen für psychisch Kranke, das seien Terroristen, obwohl es keinen Beleg dafür gibt. Er spricht davon, dass er sich rächen wird. Das ist das eine. Also eine durch die sozialen Medien verstärkte Grenzüberschreitung, rhetorisch immer weiter getrieben in Richtung Vergeltung, Rache, Gewalt. Und das andere ist die US-Gesellschaft. Es gibt in den USA mehr Waffen als Einwohner. Und auch das halbautomatische Gewehr, mit dem nun das Attentat auf Donald Trump verübt wurde, der Attentatsversuch, ist ein Gewehr, was es millionenfach in den Händen von Zivilisten gibt. Und wenn man dieses Gewehr als Beispiel nimmt, die AR-15, es gibt Millionen dieser Gewehre in den Händen von Zivilisten. Das ist eine sehr, in Anführungszeichen, populäre Waffe. Und Trump selbst hat mit dafür gesorgt, dass das Waffenrecht eben nicht verschärft wird und es weiter möglich ist, auch diese halbautomatischen Waffen zu nutzen. Und wenn wir an das denken, was zum Beispiel in Schulen leider immer wieder passiert, dass also Amokläufer, Attentäter sehr viele Menschen umbringen, das passiert regelmäßig. Es gibt täglich Waffengewalt in den USA mit tödlichen Folgen. Oft wird darüber gar nicht mehr berichtet. Es gab diese Gewalt gegen Politiker auch in diesem Wahlkampf.
Der Angreifer schlug dabei mit einem Hammer auf den heute 84-Jährigen ein. Dieser zog sich unter anderem einen Schädelbruch zu.
Es gab ja auch einen Einbruch eines gewaltbereiten Mannes ins Haus von Nancy Pelosi, der früheren Vorsitzenden des Abgeordnetenhauses. Und ihr Ehemann wurde dabei auch ernsthaft verletzt.
Die Tat löste in den USA eine Debatte über politisch motivierte Straftaten aus. Der Angreifer war Anhänger verschiedener Verschwörungstheorien, unter anderem, dass die Wahl von Joe Biden nicht rechtmäßig war.
Und damals hat Trump nicht etwa versöhnliche Töne angestimmt und aufgerufen, nun innezuhalten, sondern er hat Nancy Pelosi und ihren Ehemann eher verhöhnt.
And we'll stand up to crazy Nancy Pelosi, who ruined San Francisco. How's her husband doing, by the way? Anybody know? And she's against building a wall at our border, even though she has a wall around her house, which obviously didn't do a very good job.
Also, es gibt in den USA Politiker wie Donald Trump, die rhetorisch zündeln. Und es gibt dort eine Gesellschaft, die eine hohe Affinität zu Waffen hat. Verletzungen und Tote durch Schusswaffen sind leider keine Seltenheit in den USA. Aber inwiefern können wir wirklich von einer neuen Qualität sprechen? Attentate auf US-Politiker gab es ja schon mehrfach in der Vergangenheit.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Eine Nachricht überschattet alle anderen Ereignisse dieser Woche. Die Nachricht vom Tode des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy.
John F. Kennedy war zu Beginn der 60er Jahre wirklich eine Lichtgestalt, ein Hoffnungsträger. Er stand für ein neues, jüngeres, nach vorne strebendes Amerika.
The shot rang out and he slumped down in his seat. And his wife reached up toward him and he was slumping down and the second shot went off and just knocked him down from the seat.
Two shots.
Did you see the man who did the...
No, sir, I did not see the man who did it.
Und dieser Schock saß immer noch tief in den Menschen. Er hat auch schon damals ein großes Misstrauen bewirkt, weil ja nie ganz aufgeklärt wurde, war es wirklich nur ein Einzeltäter bei John F. Kennedy oder stand dahinter doch eine Art Verschwörung. Es war das erste Mal in der US-Geschichte, dass Verschwörungstheorien, die wir heute zuhauf kennen und die heute durch soziale Medien verstärkt werden, Einzug hielten. Misstrauen in die Regierung, Misstrauen in die amerikanische Politik, Spaltung der Gesellschaft ganz stark schon damals in den 60er Jahren. Wenn wir uns zurückversetzen, 68, das Jahr, in dem Robert Kennedy ermordet wurde. Er war Präsidentschaftskandidat.
Kennedy trat an die Mikrofone. Er war siegesbewusst,
selbstsicher und voll strahlender Laune.
Er war jung, wie sein 1963 ermordeter Bruder.
The disenchantment with our society, the divisions, whether it's between blacks and whites, between the poor and the more affluent.
Kennedy verließ das Podium und wollte durch die Küche des Hotels und einen Hinterausgang das Hotel verlassen, als ein Schuss fiel.
Eine Pause des Schreckens, dann 7 weitere Schüsse.
Kennedy fällt zu Boden.
5 andere sind verletzt.
Die Siegesfeier hatte sich in einen Ort des Schreckens verwandelt.
Dann kamen die Anti-Vietnam-Proteste dazu. 1968 wurde nicht nur Robert Kennedy ermordet, sondern auch Martin Luther King, die Ikone der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Und all dies zusammengenommen hat schon damals eine Art Spaltung der Gesellschaft hervorgebracht, eine sehr starke Protestbewegung und eben auch Gewalt, Einzug der Gewalt in die Politik. In diesen 2 Attentaten hat man das gesehen. Das erinnert zum einen daran, dass vieles, was wir jetzt erleben, Spaltung der Gesellschaft, das Ausbrechen oder das Hervorbrechen von Gewalt, dass das nicht neu ist, dass das schon immer in Wellenbewegungen gegeben hat in der amerikanischen Gesellschaft. Aber vieles, was damals an den Rand, würde ich einmal sagen, von bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt hat, ist eben auch eine Warnung, was passieren könnte, wenn sich dieses Klima der gegenseitigen rhetorischen Aggression von 2 politischen Kräften, die dieses Land nach wie vor dominieren, wenn sich das aufschaukelt. Und das ist ja auch eine Angst, die heutzutage besteht, dass nach der nächsten Wahl, je nach Wahlausgang, es möglicherweise eben zu Gewaltausbrüchen kommen könnte.
Würdest du denn sagen, wir erleben dann gerade in der US-Politik gerade eine
Rückkehr dieser Gewalt, wie sie Ende der 60er schon mal da war? Oder ist das eine neue oder andere Form oder Dimension von Gewalt?
Wenn man versucht, einen Vergleich zu ziehen, ist ja der wesentliche Unterschied, dass im Gegensatz damals zu Robert Kennedy Donald Trump selbst für eine gewaltsame Rhetorik steht, dass er durch seine Person im Gegensatz zu damals selbst verkörpert, dass man aggressiv auftritt, dass man zu Gewalt, ob verdeckt, verklausuliert oder direkt auch auffordert in dem, was man sagt, dass man rhetorisch Grenzen zu Gewaltbereitschaft und Begriffen, die Gewalt beinhalten, überschreitet. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, dass die Person, die politische Persönlichkeit Trump für eine neue Art von manchmal verklausulierter, immer wieder verdeckter, aber am Ende doch Gewaltbereitschaft steht.
Wie ist es denn damals gelungen, dass diese Welle der Gewalt wieder abgeebbt ist?
Es gibt immer nach solchen Attentaten Aufrufe zur Versöhnung. Und es gibt, denke ich, auch in Teilen der US-amerikanischen Gesellschaft dann tatsächlich die Bereitschaft, wieder innezuhalten. Auch damals ist es gelungen, ein gewisses Innehalten der Gesellschaft zu erzeugen. Es hat aber mehrere Jahre gedauert. Es ist auch dadurch gelungen, dass trotz des Mordes an Martin Luther King die schwarze Bürgerrechtsbewegung Erfolge erzielt hat, gesetzlich, auch wenn das Thema Rassismus immer noch als offene Wunde der USA gärt. Und es ist eben dann auch im Zuge der Vietnamkriegsproteste ja zu einer politischen Wende gekommen. Vergleichsweise schmachvoll mussten sich die USA schließlich zurückziehen und haben diesen Krieg dort beendet. Also es gab einen politischen Richtungswechsel, innen wie außenpolitisch auch, trotz der Nixon-Zeit und trotz neuer, spaltender Tendenzen in der US-Gesellschaft. Ich glaube, es sind eher Wellenbewegungen, in denen es immer wieder zur stärkeren Betonung von Spaltung und Gewalt kommt und dann wieder Momenten, wo das überdeckt wird, auch durch eine Politik der Kompromisse. Aber es ist nie gelungen, das vollkommen wieder einzudämmen, dieses spaltende und gewaltbereite Element, was eindeutig existiert in der US-Gesellschaft.
Also damals hat sich die Stimmung beruhigt. Du hast gesagt, da gab es in der Bevölkerung ein Innehalten. Solche Aufrufe dazu, die hat es ja auch direkt nach den Schüssen auf Trump jetzt gegeben von US-Präsident Biden mit einer Rede an die Nation.
And remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, co-workers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together.
US-Präsident Biden wählt hier versöhnliche Worte. Aber auch Trump selbst hat in den vergangenen Tagen von Zusammenhalt und Mäßigung gesprochen. Eigentlich untypisch für ihn. Wie passt das zusammen mit seiner aggressiven Rhetorik, die wir bisher von ihm kennen?
Es ist absolut untypisch für ihn. Aber wenn man auf sein Wahlkampfteam schaut und das, was jetzt auf dem Parteitag passiert, dann ist das offenbar ein gewisses Umsteuern in der Choreografie. Auch deshalb, meiner Einschätzung nach, weil sich das Trump-Lager bewusst ist, dass man einen Teil der politischen Mitte braucht, der Wechselwähler, um diese Wahl zu gewinnen. Zum einen geht es darum, die eigene Basis, und da ist Trump sehr stark, die eigene Basis zu motivieren, auch an die Wahlurnen zu gehen. Aber das reicht nicht. Man braucht in den entscheidenden 5, 6, 7 Swing States Wechselwähler, die zum letzten Mal eher Joe Biden gewählt haben, und man braucht die Jungen, die zum ersten Mal wählen, und man braucht die Wählergruppen, die immer wieder gezielt angesteuert werden, wie etwa die Afroamerikanischen, die schwarze Wählerschaft, die Latinos, die immer wichtiger werden. Und diese Mitte der Wählerschaft, diese Wechselwählerschaft, kann man möglicherweise eben nicht durch gesteigerte aggressive Rhetorik, sondern eher durch ein versöhnliches Element gewinnen. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Motiv dahinter, dass man nach diesem Ereignis eben auch versöhnlichere Töne anschlägt. Man will sozusagen alles abdecken. Den eigenen Kern, Make America Great Again, die MAGA-Anhängerschaft und eben auch die politische Mitte der Wechselwählerinnen und Wechselwähler.
Jetzt wird mit Spannung erwartet, welche Worte Trump bei seiner Rede zum Abschluss des Parteitags wählen wird. Anfang der Woche hat er schon seinen Running Mate vorgestellt, also Trumps Kandidat fürs Amt des US-Vizepräsidenten J.D. Vance.
The Democrats want the most radical abortion policy funded by taxpayers. So the idea that they can run on this and attack us when President Trump is the one trying to identify some reasonable compromise and they're the ones who want pro-life Christians to pay for abortions at 39 weeks, it's insane. I don't think any American buys it.
In einem Interview mit Fox News vom Montag, da wettert J.D. Vance unter anderem gegen die Abtreibungspolitik der Demokraten. Er spricht hier auch davon, dass die Demokraten attackieren würden. Das klingt jetzt nicht nach Mäßigung und Versöhnung.
Nein, im Gegenteil. J.D. Vance, ja, relativ jung, 39, Senator aus Ohio, jetzt Vizepräsidentschaftskandidat, hat schon kurz nach dem Attentat am Samstagabend in den sozialen Medien die Gegenseite beschuldigt. Er hatte sinngemäß gepostet, dass ich nun zeige, dass die aggressive Rhetorik der Demokraten, die ja immer wieder davor gewarnt haben, dass mit Trump die Demokratie in Gefahr sei, dass eine Diktatur oder in Ansätzen diktatorische Elemente drohten, wenn Trump gewählt werde, dass diese Rhetorik nun auch zu dieser Waffengewalt, diesem Attentatsversuch geführt habe.
Ja, konkret schrieb Vance kurz nach dem Attentat in einem Social-Media-Beitrag, die Schießerei sei kein isolierter Vorfall. Die zentrale Aussage der Biden-Kampagne sei, dass Trump ein autoritärer Faschist sei, der um jeden Preis gestoppt werden müsse. Und diese Rhetorik habe direkt zum Attentat auf Trump geführt. Ist da was dran?
Ja, man muss schon sehen, dass Joe Biden versprochen hat, das Land zu einen in seinem Wahlkampf vor 4 Jahren. Und es ist Joe Biden als Präsident nicht gelungen. Das muss man ganz klar sehen. Und es ist schon so, dass gerade auch in der Rhetorik des ja insgesamt deutlich sanfteren Joe Biden, dass er schon eine deutlich aggressivere Rhetorik angeschlagen hat in den letzten Wochen und Monaten. Also es ist nicht immer nur die Trump-Seite, sondern es ist zuweilen auch die demokratische Seite, die für spalterische Tendenzen, aggressive Rhetorik sorgt. Und Biden hat es eigentlich zu seinem zentralen Wahlkampfthema gemacht, erneut Trump zu verhindern. Das ist sein zentrales Thema. Rettung der Demokratie. Und das sorgt natürlich auch nicht unbedingt für Versöhnung, sondern fürs Gegenteil. Auch diese Seite muss man sehen. Wir sollten vielleicht auch mal darüber nachdenken, was die Diskussion um Gewalt, politische Gewalt, gerade verstärkt durch die sozialen Medien mit uns macht, unserem eigenen Verhalten. Ich habe selbst erlebt, sowohl in den USA bei Amerikanerinnen und Amerikanern, als auch wenn ich dann mit deutschen Bekannten und Freunden rede, dass sich manche bei dem Gedanken ertappen, oh, warum ist er eigentlich nicht ums Leben gekommen? Das hätte doch ein politisches Problem gelöst. Vorsicht! Auch wir müssen, denke ich, uns immer wieder mal rückbesinnen, inwieweit Gewaltbereitschaft zumindest gedanklich bei uns selbst schon Einzug gehalten hat. Trotzdem, glaube ich, muss man noch mal abschließend festhalten, der Vorwurf, dass diese Rhetorik der demokratischen Seite oder Joe Bidens in gerader Linie zum Attentat vom Samstag geführt hat, ich glaube, das ist doch eher abwegig.
Und welchen Nutzen kann Donald Trump politisch jetzt aus dem Attentat auf ihn ziehen?
Dieser ikonografische Moment, der kondensiert in diesem Foto festgehalten wird, ist etwas, was in gewisser Weise perfekt in die Choreografie der Trump-Karriere und des jetzigen Trump-Wahlkampfs auch erneut passt. Ich bin der Kämpfer. Ich kämpfe für euch.
I am your warrior.
Es ist fast, auch wenn man jetzt die Social-Media-Begleitung seiner Anhänger sieht, ein messianischer Moment, der ein religiöses Element hat, dass dieser Mann, Gott gewollt, dieses Attentat überlebt hat, wie ein Wunder, aufersteht, die Faust reckt und weiterkämpft für die Menschen. Das passt gewissermaßen perfekt in die Inszenierung eines vollkommen auf eine Person, auf Donald Trump, konzentrierten Wahlkampfs der Republikaner, dem sich auch seine Kritiker in der Partei weitgehend untergeordnet haben. Also tragisch, dass es diesen Attentatsversuch gegeben hat. Aber offenbar lässt er sich aus republikanischer Sicht auch nutzen. Und es wird sehr, sehr schwer, meiner Einschätzung nach, für die ohnehin geschwächten Demokraten, einen ohnehin geschwächten Joe Biden, der weiter mit dem Altersthema und der Diskussion in der eigenen Partei, ob er überhaupt Kandidat bleiben kann oder noch abgelöst werden muss, es wird sehr, sehr schwer, aus diesem Moment heraus noch einmal im Wahlkampf gegen Donald Trump Fahrt aufzunehmen, meiner Einschätzung nach.
Und wenn Donald Trump also insgesamt für Kampf steht, für auch teilweise eine gewaltvolle Rhetorik, aber auch für Mäßigung und Zusammenhalt jetzt. Was tun die Demokraten jetzt, um dem inhaltlich, rhetorisch noch was entgegenzustellen?
Das ist die ganz große Frage. Sie müssten erstmal den innerparteilichen Kampf, soll Joe Biden noch abgelöst werden oder nicht, einstellen. Das ist immer noch nicht endgültig beantwortet. Und entweder geschlossen mit Joe Biden oder nach einer Ablösung mit einer neuen Kandidatin, Kamala Harris, einem Kandidaten wie einem Gouverneur Gavin Newsom oder jemand anderem, einem überzeugenden neuen Paar, Präsidentschaftskandidat, Vizepräsidentschaftskandidat, in den Wahlkampf gehen und durch eine personelle Erneuerung vielleicht einen völlig neuen Moment hineinbringen. Aber ob sie dazu die Kraft, den Mut, die Entschlossenheit und die Geschlossenheit haben, da stehen im Moment eher die Zweifel im Vordergrund.
Ja, ob Biden bei all der Kritik tatsächlich noch an seiner Präsidentschaftskandidatur festhält und festhalten kann, darüber haben wir auch schon eine FKM-Folge gemacht mit dir, Ralf. Joe Biden, Should He Stay or Should He Go, verlinken wir euch in den Shownotes. Ralf, wie ist deine persönliche Prognose für die nächsten 3,5 Monate bis zur Wahl? Wie wird sich die Stimmung im Wahlkampf jetzt insgesamt entwickeln?
Das lässt sich kaum einschätzen, ob es insgesamt von der politischen Stimmung, der Rhetorik jetzt einen Versöhnungsmoment gibt. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube eher, dass sich die wechselseitigen Vorwürfe, je länger der Wahlkampf dauert, je dichter er an den 5. November, den Wahltermin heranreicht, weiter hochschaukeln werden und wieder die alten Frontstellungen eingenommen werden. Ich glaube kaum, und das deutet sich ja jetzt schon im Fight an, dass es beim versöhnlichen Moment als dominanter Überschrift bleibt. Ich glaube, die Konfrontation inklusive einer Gewaltgefahr, einer gewissen Gewaltbereitschaft, auch in der politischen Rhetorik allein, also in der Wortwahl, das wird leider vor dieser Wahl am 5. November eher dominieren als der Versöhnungsmoment.
Ralf, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Ralf Borchardt ist USA-Korrespondent der ARD und hat den Präsidentschaftswahlkampf im Blick. Alle aktuellen Entwicklungen und Meldungen zu Trump und Biden findet ihr auf tagesschau.de. Morgen schauen wir bei 11KM hinter die Kulissen von Reality-TV und erzählen vom Geschäft mit der Aufmerksamkeit, das durch offenbar gezielte Eskalation funktioniert. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Marc Hoffmann. Produktion Laura Picerno, Viktor Weresch und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und wenn ihr jetzt regelmäßig Podcast-Updates bekommen wollt zum Präsidentschaftswahlkampf in den USA, dann kommt hier der Podcast-Tipp In Amerika, wir müssen reden. Da geht's ums Wahljahr in den USA und um die aktuellen Entwicklungen. Den NDR-Info-Podcast hört ihr alle 2 Wochen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle 2 Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA und das transatlantische Verhältnis im Allgemeinen bewegt. Besonders über den politischen Streit in der amerikanischen Gesellschaft, der ja so viele Themen durchzieht. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.